Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden verheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Wollte er es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, schien ihn im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Worte des lebendigen Gottes. Ich möchte noch beten für Dominik und für die Predigt. Vater, ich danke dir für den Morgen und dass du ein Gott bist, der sich uns mitteilen möchte. Und ich bete, dass das heute Vormittag passiert, hier in diesem Raum. Und bete, dass du Dominik und seine Worte gebrauchst, um uns Anteil haben zu lassen an deiner Wahrheit, Herr. Dass wir ein Stück weit verstehen, was du über uns denkst, wie du dir unser Leben vorstellst und welche Perspektive du hast heute Morgen für uns. Amen.
Ihr Lieben, habt ihr schon irgendwie so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Weihnachten, Kev hat es schon gesagt, keine Ahnung, habt ihr Lust auf Weihnachten? Habt ihr schon so richtig Vorfreude, seid ihr schon so im Geschenkerausch, seid ihr schon so richtig heiß? Ja, also für mich wird das jetzt richtig schwierig, weil ich muss jetzt Geschenke und raussuchen für meine Frau und ich kann euch sagen, das ist jedes Jahr ein Kampf irgendwie. Und bald kommen ja, also Kev hat es schon gesagt, hier seht ihr schon jede Menge Weihnachtsdeko und unser Deko-Team hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Aber bei uns zu Hause wird das Zeug ja erst irgendwie nächste Woche rausgestellt oder so, ich glaube nächste Woche, ne, irgendwann geht's dann los und dann stellt man hier die Lichterbögen und Pyramiden und was man halt alles so an Deko, sagen wir, oder Klimbim zu Hause hat, stellt man sich dann irgendwo hin, sage ich mal, und dann kommt so weihnachtliche Stimmung auf. Bei mir ist es aber schon seit Anfang September und ihr könnt mich verachten als Urvogtländer, aber bei mir ist seit Anfang September Weihnachtsstimmung. Wisst ihr warum? Seit Anfang September, ich glaube es ist schon seit Ende August, gibt es Pfefferkuchen zu kaufen oder Lebkuchen und ich bin einer von denen, die, sobald es die Dinger gibt, gehe ich da rein und hole mir ein paar. Und ich habe wahrscheinlich bei der Predigtvorbereitung jetzt, als ich die vorbereitet habe, bestimmt 2 Packen Pfefferkuchen verspeist. Von daher ist seit mir, bei mir schon seit 2 oder 3 Monaten Weihnachten. Und wir haben als Kirche gesagt, wir wollen euch inhaltlich jetzt 3 Gottesdienste mit reinnehmen in das, was wir unter Weihnachten verstehen. Wir wollen euch inhaltlich mit Weihnachten konfrontieren. Ja? Und wir als Christen und wir als Kirche sind davon überzeugt, dass Weihnachten ein Fest ist, das was wir feiern, weil zu dieser Zeit wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist. Ganz einfach. Und in der Bibel, Kev hat einen Text vorgelesen, in der Bibel gibt es haufenweise Texte über dieses Weihnachten, über diese Geburt von diesem Kind, von Jesus Christus. Gibt haufenweise Texte darüber. Und jeder dieser Texte schaut sich quasi diese Weihnachtsgeschichte aus einer anderen Perspektive an und guckt aus einer anderen Person auf diese Geschichte. Und wir haben die Predigtreihe Die Weihnachtsmänner, darum geht es jetzt die nächsten 3 Wochen. Wir gucken uns also an, wie nehmen verschiedene Männer oder Männergruppen Weihnachten war in der Bibel. Ja, also welche Männer gibt es, die damit irgendwie Verbindung haben und wie nehmen die das wahr? Was geht bei denen ab? Und Kev hat den Text vorgelesen, um den es heute geht. Es geht heute um eine Person, die nennt sich Josef. Und das ist der Adoptivpapa von Jesus. Davon sind wir überzeugt, dass es der Adoptivpapa von Jesus ist. So sagt es auch der Text. Und dieser Typ, und ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen den Text mitverfolgt habt, für diesen Typ ist Weihnachten absolut nicht feierlich. Für den ist Weihnachten eine einzige Katastrophe. Eine riesige Katastrophe. Es gibt keine größere Katastrophe, glaube ich, im Leben von Josef als diese. Als Weihnachten. ist der Zeitpunkt, an dem sich in seinem Leben alles ändert. Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in das, was in diesem Josef, um den es heute geht, vor sich geht. Und ich habe diesen ersten Punkt deshalb genannt, Josefs Kampf. Weihnachten ist für Josef ein Kampf. Es ist ein Krampf, es ist ein Kampf und es ist eine Riesenkatastrophe. Bei Maria und Josef, Kev hat es vorgelesen, die beiden sind verlobt. Und jetzt ist es ganz wichtig, um zu verstehen, warum das für diesen Josef ein Kampf ist, ist es jetzt wichtig zu verstehen für euch, was es heißt, dass die verlobt sind. Und ihr müsst mal alles, was ihr unter Heirat, Hochzeit, Verlobung aus unserer Kultur kennt, mal ein bisschen beiseite schieben. Und ich nehme euch mal mit in das, wie das vor 2000 Jahren aussah. Und wir schauen uns mal an, was heißt es, dass die beiden verlobt sind. Wenn das so dasteht, dann heißt es eigentlich, dass Verlobung war bei den Juden damals eine Sache, die war bombenfest. Ja, heute ist ja Verlobung so, ja, du steckst dir einen Ring an, also du kniest dich irgendwie vor deine Frau hin, ja, habe ich auch gemacht, und machst dir ganz romantisch einen Hochzeitsantrag und dann vergeht noch eine gewisse Zeit, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr, ich habe schon von 10 Jahren gehört zwischen Verlobung und Hochzeit, ja, da habe ich mich auch gefragt, was ist da falsch. Da vergeht noch Zeit ins Land und wenn du das Ding auflöst, diese Verlobung, und merkst, es ist doch nicht der Richtige, okay, dann passiert nichts. Du musst nirgendwo hinrennen, du hast keinen Stress, außer vielleicht so ein bisschen Familie und mit deinen Emotionen, aber sonst ist alles ziemlich easy. Damals war das was komplett anderes. Damals war eine Verlobung eigentlich sowas, was wir heute vielleicht standesamtliche Hochzeit schon nennen oder so. Du hast quasi, da wurde schon das Eheversprechen gegeben. Du hast quasi Verträge geschlossen. Der Bräutigam musste den Brautpreis zahlen an den Vater der Braut. Und der Vater der Braut hat im Gegenzug dazu versichert, meine Tochter, die ich dir als Frau gebe, die ist noch Jungfrau. Ja, also ich will dir nicht irgendein Kind unterjubeln oder so, sondern die ist noch Jungfrau, kannst dich drauf verlassen. So war damals, da wurden die Deals geschlossen und die beiden wurden quasi schon als Mann und Frau bezeichnet. Und ganz interessant ist, in dieser Kultur damals wurdest du so mit 13, 14 die Frauen verlobt, ja, also herzlichen Glückwunsch, und die Männer zwischen 19 und 22. Das heißt, wenn wir über Josef und Maria reden, reden wir nicht über Mit-30er oder Ende-30er, ja, die dann so ihr erstes Kind kriegen, gestandene Persönlichkeiten sind, mitten im Leben stehen. Nee, wir reden über zwei Teenies. Wir reden über zwei Leute, die keine Ahnung vom Leben haben. Und wir reden über zwei Leute, die verlobt sind in der damaligen Kultur, bombenfest. Und an diese Verlobungsphase hat sich ein Jahr angeschlossen, ihr Lieben, ungefähr so circa ein Jahr, was so Bewährungsjahr war. Wisst ihr warum? Weil natürlich du nicht wolltest, dass dir da jemand ein Kind unterjubelt. Deshalb hast du nach der Verlobung, wurde ein Jahr noch gewartet, du hast nicht miteinander Sex gehabt, ein Jahr ungefähr gewartet, und nach diesem einen Jahr hat der Bräutigam dann diese Braut nach Hause geholt und dann war quasi richtig Hochzeit und dann ging es ab. Auch im Bett. So war die Logik damals, okay? Und es ist wichtig, dass ihr das versteht, weil das wichtig ist, um zu verstehen, was dieser Text hier sagt und warum das für Josef ein Kampf ist. Weil nämlich in diesem Bewährungsjahr, wo er ein Haus baut für seine Frau, für seine Liebste, wo er sich drauf freut, auf diesen Tag sie endlich nach Hause holen zu können, in diesem Jahr schreibt uns dieser Matthäus, der diesen Text geschrieben hat, dass Maria schwanger wurde. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Das ist eine Riesenkatastrophe für diesen Josef. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, was in dem vor sich geht? Könnt ihr euch das vorstellen, wie er wach liegt, also das rauskriegt? Wie er nächtelang in seinen Kissen pocht und denkt, was ist das für eine Scheiße? Wie er sich überlegt, was er falsch gemacht haben konnte, wie er nur so dumm sein konnte. Das nicht zu sehen, wer dieser andere Typ wohl ist, mit dem Maria sich vergnügt hat im Bett. Und wie er seine Zukunft so dahin schwinden sieht. Könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht hast du das erlebt, dass jemand, der dir nahesteht, dem du dich anvertraut hast, dass der dich verletzt hat. Ich glaube, die tiefsten Verletzungen in unserem Leben erfahren wir von den Personen, die uns am nahesten stehen. Denn wenn sie uns hintergehen, wenn sie uns betrügen, belügen, veralbern wollen. Das sind die tiefsten Verletzungen in unserem Leben und so geht es Josef. Und er denkt drüber nach, was mache ich jetzt? Um alles in der Welt, was mache ich jetzt? Und Josef trifft eine Entscheidung, irgendwann. Und er hat es sich nicht leicht gemacht. Und bevor uns dieser Text mit reinnimmt in das, was Josef entschieden hat, sagt er eine ganz wesentliche Sache über den Charakter von Josef. Und das ist mein zweiter Punkt. Und das ist wichtig, dass wir den verstehen. Der zweite Punkt, Josefs Herz. Dieser Text sagt, Josef hatte eine aufrichtige Gesinnung, hat Kev vorgelesen. Oder wörtlich so übersetzt, Josef war gerecht. Josef war gerecht. Und damit ist nicht gemeint, dass Josef der perfekte Mann war, dass er keine Fehler hatte. Dass er der war, der vor Gott und vor der Welt alles drauf hatte und wo du gedacht hast, wow, das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn in der Bibel so ein Statement steht über eine Person, dann ist damit die Herzenshaltung einer Person gemeint, das Innere. Das Denken, ja, das Herz steht für das Denken und das haben wir, deswegen heißen wir Herzfabrik übrigens, ja, weil wir glauben, dass es in letzter Konsequenz auf unser Innerstes ankommt, auf das, was wir denken. Und hier steht Josefs Denken und sein Wollen, er war auf Gott ausgerichtet, er wollte Gott, er war auf Gott orientiert. Das ist das, was hier steht und das ist ein ganz wichtige Charaktereigenschaft an der Stelle. Warum betont es Matthäus? Und jetzt kommt vielleicht was für dich, wo du sagst, damit komme ich nicht klar. Und das ist okay. Ich will dir sagen, wenn du an dem, was ich jetzt sage, zweifelst und damit deine Probleme hast, das ist okay. Aber ich will es trotzdem sagen. Matthäus sagt es deshalb über Josef, weil er eindeutig herausstellen will, dass Jesus nicht irgendwie durch vorehelichen Sex oder durch Sex entstanden ist mit irgendeinem fremden Typ, sondern dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt kannst du mich belächeln und uns als Kirche belächeln, aber wir sind fest davon überzeugt, dass Maria Jungfrau war, als sie schwanger geworden ist. Und egal, ob du das glaubst oder nicht, das ist das, wozu wir stehen. Und es ist das, was in der Weihnachtsgeschichte vielleicht das Anstößigste und das Schwierigste und vielleicht in der ganzen Bibel das Schwierigste überhaupt ist. Weil wenn ich habe eine Studie gelesen und ich will das ein bisschen ausführen, dass die meisten Christen, die evangelisch sind, und vielleicht sagst du das von dir, nicht mehr daran glauben, an diese Jungfrauengeburt. Und dann bekommen wir ein Problem, weil dann kannst du deine Bibel nehmen und dann kannst du deinen ganzen Glauben nehmen, kannst sie wegschmeißen. Das ist wesentlich. Jesus ist Gottes Sohn. Und das ist, was hier steht. Und ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber ich weiß eine Sache. Ja, meine Frau stand vor 2 Wochen hier vorne, einige von euch waren da. Kurz, wir kriegen ein Kind, das war eigentlich tot. Dann sind wir zum Arzt, der Arzt hat gesagt, es ist tot. An einem Abend sind wir nochmal zu einem anderen Arzt, weil Johanna Bauchschmerzen hatte. Und er hat gesagt, das Kind lebt. Und wenn Gott sowas machen kann, dann traue ich ihm auch zu, dass er sowas machen kann. Dass er eine Jungfrau schwanger werden lassen kann. Auch wenn ich es so nicht beweisen kann. Und jetzt ist die Frage, was macht dieser Josef in dieser Situation? In dieser Situation, was ist seine Option? Was macht ein Typ, von dem Gott sagt, er ist gerecht? Er ist ein Typ, der mich lieb hat. Was macht er in so einer Situation? Und wisst ihr, was das Übliche gewesen wäre? Das Übliche wäre gewesen, das war ein Gesetzesbruch, das war damals eine Straftat, wenn sich die Frau in der Verlobungszeit mit einem anderen Kerl eingelassen hat. Und eigentlich hätte Josef sie anzeigen müssen. Öffentlich anzeigen müssen. Und nach jüdischem Recht hätte sie dafür gesteinigt werden müssen, die Maria mit ihrem Liebhaber. Das durften die Juden damals nicht ausführen, die Todesstrafe, weil die Römer sie beherrscht haben. Aber es hätte auf jeden Fall in der dörflichen Gegend, und wir kennen unser Vogtland gut und ich habe es lieb, aber wir wissen, was es heißt, in dörflichen Gegenden zu wohnen und wie schnell sich Gerüchte verbreiten. Und sowas einmal die Welt gesetzt, holst du nicht mehr ein. Und das wäre die Konsequenz gewesen. Maria hätte keinen Mann mehr gefunden, sie hätte ein Kind gehabt mit 14. Ihr Schicksal wäre klar gewesen, wenn Josef das gemacht hätte. Aber es wäre okay gewesen. Es wäre voll das gewesen, was das Gesetz gefordert hätte. Und Josef ist doch einer, der gerecht ist. Josef ist doch einer, der Gott lieb hat, oder? Also muss er das doch tun, er hat doch gar keine andere Option. Josef liebt diese Maria und weil er sie nicht bloßstellen will, quält er sich und er sucht nach einer Lösung. Weil er gerecht ist, sucht er nach einer gnädigen Lösung für diese Maria. Weil er gerecht ist, versteht ihr das? Weil er Gott liebt, sucht er nach einer gnädigen Lösung für diese Maria. Und er kommt zu dieser Idee, die zulässig war, ihr so eine Scheidungsurkunde ganz heimlich auszustellen, sie zu entlassen und ihr damit die Freiheit zu geben, den Mann zu heiraten, von dem sie schwanger ist. Von dem, ja, er glaubt, dass sie von einem anderen Mann wahrscheinlich schwanger ist. Weil, ganz ehrlich, wer glaubt diese Story, dass du vom Heiligen Geist schwanger bist? Wer glaubt dir das? Das hat wahrscheinlich Josef nicht mal Maria geglaubt, als es ihm versucht hat zu erklären. Und er hat sich diesen Plan schön zurechtgelegt und er will zu dieser Maria gehen vielleicht und die Scheidungsurkunde ausstellen. Und in dem Moment kommt, also er schläft, kommt, Gott schickt einen Engel und das sagt, und dieser Engel sagt, fürchte dich nicht. Nimm diese Maria und dieses Kind, nimm das zu dir. Jetzt steht es so platt hier. Ja, fürchte dich nicht und nimm diese Maria und das Kind mal zu dir. Könnt ihr euch ansatzweise, also ihr müsst mal ansatzweise vorstellen, was das heißt. Da jubelt Gott dir ein Kind unter, was, womit du nichts zu tun hast. Als Kerl, könnt ihr euch das vorstellen? Kriegst ein Kind untergejubelt, an dem du keine Aktie hast. Und dann heißt es in dieser damaligen Kultur krass viel für diesen Josef. Also ich möchte euch zwei Dinge mit reinnehmen, die das in Josef, die das, was das für den Josef heißt. Und zwar, diesen Josef kostet es seinen guten Ruf. Nazareth war damals ein Dorf mit von 200 bis 500 Einwohnern. Eich hat 600. Okay? So. Ich habe euch das vorhin schon gesagt, dass dieses Gerücht war rum. Und wenn so ein Kind 5 Monate nach der Hochzeit kommt, keiner ist so bekloppt und kann da nicht rechnen und rechnet dann zurück. Und damals wurde auf sowas geachtet. Und dann rechnest du zurück und denkst, hä? Ha. Und dann könnt ihr euch das im Dorf so vorstellen, so dieses, in dieser religiösen Kultur, so ein Lappen. Dann nimm's wieder nicht ernst mit Gott, ja? Wir nehmen's, ja? Dieser Josef, na, ist ja klar. Hat halt Gott nicht lieb genug, dass er sich an seine Gebote hält. Lieben, das war damals ein Skandal. Und da wurde damals drauf geachtet. Und wenn Josef dieses Kind zu sich nimmt mit dieser Frau, dann kostet ihn das für sein Leben lang seinen Ruf in dem Dorf, in seiner Familie, in seinem ganzen Umfeld. Und wenn er irgendwas über Gott mal sagt, das nimmt ihm keiner mehr ab. Versteht ihr, wie verrückt das ist? Obwohl dieser Text hier ausdrücklich sagt, dass Josef ein Mann war, dessen Herz auf Gott gepolt war und dem Gott alles war, werden genau das alle anderen bestreiten. Alle anderen werden sagen, da nimmt es mit Gott nicht so ernst. Und werden ihn auslachen. Er wird seinen kompletten Status, seine Anerkennung, seinen Ruf, dieses hin. Und ich frage mich, ich kann mich damit gut identifizieren. Ich glaube, wir sind alles Menschen, die nach dem Applaus und nach der Anerkennung der anderen aussehen. Ich bin selber ein Typ, ich mag das. Und das ist, wenn Menschen gut über mich denken. Und ich glaube, jeder mag das. Und ich saß vor kurzem in einem Meeting, da hat mir der andere Teilnehmer im Meeting eine Mail, einen Satz aus einer Mail vorgelesen, die ein anderer an ihn über mich geschrieben hat. Und dieser Satz war, so habe ich es empfunden, ein Schlag in mein Gesicht, obwohl ich wusste, dass die Person, die das geschrieben hat, damit nicht recht war und damit vielleicht da alleine steht mit der Meinung über mich. Aber es hat mich getroffen. Weil ich will nicht, dass Leute über mich denken, dass ich hochmütig und arrogant bin. Ich will nicht, dass Leute so über mich denken. Ich will einen guten Ruf haben. Ich will vor Leuten gut dastehen. Und das wollen wir, glaube ich, alle. Wir wollen anerkannt sein. Und deshalb vergleichen wir uns mit anderen. Deshalb vergleiche ich mich mit anderen, die hier predigen. Und es ist und denke immer wieder und komme immer wieder in Selbstzweifel an der Stelle. Ich bewundere diesen Josef, versteht ihr? Ich bewundere diesen Josef, dass er hingeht und sagt, ich mach das. Es kostet mich einfach alles, meine ganze Reputation. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich weiß nicht, wie wichtig dir deine Ruf und deine Anerkennung bei Menschen sind. Das kann bei dir ganz anders aussehen als bei mir. Vielleicht vertuschst du Fehler, vor deinem Partner, vor deinen Freunden, vor deiner Familie, keine Ahnung, vor der Kirche, vielleicht vertuschst du Fehler, weil du glaubst, dass du deine Anerkennung und deine Reputation der anderen den machst hier, durchgereicht wirst von oben nach unten. Vielleicht erziehst du deine Kinder so, ja, was sollen die Leute über mich denken, wenn du das und das tust? Ich glaube, da gibt es genug, da könnte ich weitermachen. Josefs Ruf ist für den Rest seines Lebens weg, wenn er sich für diesen Jesus entscheidet und für diese Maria. Aber er geht diesen Weg, warum? Weil dein Herz auf Gott hin ausgerichtet ist. Und weil ihm das, was Gott über ihn denkt, wichtiger ist als das, was Menschen über ihn denken. Und ich weiß nicht, was dir wichtig ist, worauf dein Herz ausgerichtet ist. Von wem du den Applaus ernten willst. Von wem du willst, dass sie dir zunicken. Vielleicht von der Leitung hier in der Kirche, vielleicht von Daniel. Vielleicht gefällt es dir, wenn Daniel gut über dich denkt. Vielleicht gefällt es dir, wenn deine Kollegen gut über dich denken und dich in den Himmel loben, weil du so ein geiler Typ bist und alles rockst. Vielleicht bist du einfach darauf aus, dass deine Eltern stolz sind auf dich und verbiegst dich deshalb. Vielleicht, keine Ahnung, willst du die Erwartungen deiner Frau erfüllen? Ich weiß nicht. Josef ist mir ein Vorbild, weil er sich für diesen Jesus entscheidet und dieser Jesus kostet ihn alles. Alles, was mir so wichtig ist. Und das Zweite, was Jesus Josef kostet sozusagen, ist seine Selbstbestimmung. Wisst ihr? Es ist ja schon gut genug, dass es ist ja schon zu viel. Also wenn das alles stimmt, dann ist es doch schon viel zu viel als das, was du einem Mann zumuten kannst. Und wisst ihr, dann kommt dieser Engel noch und mit Selbstbestimmung meine ich die Freiheit, das zu tun und mein Leben so zu gestalten, wie ich will. Das ist das, was ich mit Selbstbestimmung meine. Und dann kommt dieser Engel noch und sagt zu diesem Josef, übrigens, ja, das kostet, also ne, das kostet dich deinen Ruf so, es kostet dich viel, nimm mal die Frau zu dir mit dem Kind und dann nenn mal dieses Kind Jesus. Und wir bekommen ein Kind und ganz ehrlich, wenn jemand zu mir kommen würde und würde sagen, nenn dein Kind Ingmar oder nenn der Herr Insider, genau, oder nenn dein Kind, weiß ich, Ursula, Clotilde, keine Ahnung, irgendwie. Ich würde sagen, ich würde lächeln und wenn er das ernst meint, würde ich sagen, du hast sie nicht alle. Das ist doch unser Recht, unser Kind zu nennen, wie wir wollen. Das ist doch meine Freiheit, das lasse ich mir doch von jemandem sagen. Und das Verrückte ist, dass das in dieser damaligen Kultur, das müsst ihr euch vorstellen, noch viel, viel stärker der Fall war. Da war das Recht des Mannes. Das Recht von dem Josef wäre gewesen, dem Kind einen Namen zu geben. Das war das Recht eines Familienoberhauptes. Und was dieser Engel hier eigentlich sagt, ist, ich geb diesem Kind den Namen und du hast keine Aktie an diesem Kind. Du bist an seiner Zeugung nicht beteiligt, du darfst ihm nicht seinen Namen geben, du darfst eigentlich gar nichts, aber du darfst dich um ihn kümmern. Ja? Geil. Möchte den Mann sehen, der das mitmacht. Ich könnte euch garantieren, dass ich es nicht mache. Und was lernen wir hier daraus? Was wir daraus lernen ist, wenn Jesus in deinem Leben ist und wenn du dich für diesen Jesus entscheidest, dann bist nicht mehr du Herr deines Lebens, sondern er ist Herr deines Lebens. Mit allen Konsequenzen, die das für dein Leben haben wird. Und das ist eine sehr unangenehme Botschaft, die ich euch heute predige. Weil ich glaube, das passt nicht in unsere Kultur. Ich will mein Leben selbst bestimmen. Ich will meine Freiheit haben. Ich will mein Leben so gestalten, wie ich es will. Und deshalb leben wir in einer Kultur, ihr Lieben. Und ich finde das gut, aber wir leben in einer Kultur, und noch nie waren Arbeitszeiten so flexibel wie heute. Ich bestimme nämlich, ob ich eine 35 oder eine 38 oder 40 Stunden Woche mache bei manchen Arbeitgebern. Ich sage, wann ich komme, wann ich gehe, wie viel ich Zeit mit Familie habe, wann ich Urlaub nehme und so weiter. Noch nie war das so flexibel, guck mal 100 Jahre zurück. Noch nie konntest du zwischen so vielen Studiengängen und Ausbildungen wählen. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist geprägt von ich lebe mein Leben, ich lebe meine Freiheit so, wie ich das will. Und ich gestalte mein Leben so, wie ich das will und ich lasse mir das von niemandem nehmen. Von niemandem. Aber wir merken, dass wenn wir unser Leben als Gesellschaft, und ich will ein klein, großes gesellschaftliches Problem groß machen, wenn wir unser Leben als Gesellschaft so gestalten wollen, jeder so, wie ich will, mich selber bestimmen will, dann kommen wir irgendwann an irgendwelche Grenzen. Und was ich jetzt sage, wird einigen aufstoßen und ich möchte damit niemanden verletzen. Und dennoch will ich es sagen, weil es meine Überzeugung ist. Ich glaube, es gibt Punkte, an denen wir merken, wir kommen mit unserer Selbstbestimmung nicht weiter. Ich habe eine Schwester, die ist ja heute da und die ist behindert, die hat Trisomie 21, Down-Syndrom. Und Victoria heißt sie. Und als vor, sie wird 30 Jahre, und vor 23 Jahren, als sie in die Schule kam, gab es noch unglaublich viele Down-Syndrom-Kinder. Wenn du die heute, und rein statistisch müssten es immer mehr werden, weil Frauen immer später Kinder kriegen und damit das Risiko immer größer wird. Wenn du dir heute in die Schulen reingehst, wo diese Kinder sind, wirst du feststellen, dass es weniger gibt. Und wenn du dich fragst, wo die Kinder hin sind, da kann ich dir sagen, wo sie hin sind. Sie liegen auf irgendeinem Abfalleimer oder in einem Abfalleimer. Weil wir als Gesellschaft glauben, dass wir die Freiheit haben, unser Leben so zu leben, wie wir es uns vorstellen. Weil ich glaube, ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es will. Und ich habe das Recht, oh, verdammt nochmal, sage ich ehrlich, ich habe doch das Recht. Und niemand hat das Recht, mich einzuschränken, mein Leben einzuschränken. Und wenn ich den Eindruck habe, dass es jemand gibt, der mir Zügel anlegen will, dann gehe ich ab. Und dann entscheide ich, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Ich glaube, es widerstrebt uns, Kontrolle in unserem Leben abzugeben. Und unser Leben immer selber definieren zu können. Aber wir merken an so viel, und ich könnte weitermachen mit gesellschaftlichen Phänomenen, ich könnte mit meinem Leben weitermachen. Wir merken, dass wir im Wesentlichen da nicht weiterkommen. Wenn wir uns selber unseren Wert und unsere Freiheit definieren wollen. Versteht ihr? Und im übertragenen Sinn wollen wir, Jesus, und mit Gott machen wir das genauso, glaube ich, wir wollen Gott einen Namen geben. Versteht ihr? Josef darf diesen Jesus nicht benennen. Aber wir wollen oft Gott in unserem Leben vorschreiben, wie er zu sein hat. Wir wollen Gott zu unseren Bedingungen, und ihr lieben Christen, jetzt spreche ich vor allem zu euch, hört mir besonders gut zu, das ist vor allem eine Message, die an dich geht, als Christ, wenn du dich behauptest, ein Christ zu sein. Ich glaube, wir stehen als Christen immer wieder in der Gefahr, in unserem Leben einen Gott uns zu basteln, der sehr gut in unser Lebenskonzept passt und der an keiner Stelle ausbricht. Und dann bauen wir uns einen Gott, der so ein Teddybär ist oder ein Kuschelgott, und der uns ein bisschen ein religiöses, spirituelles Empfinden gibt. Aber der mit unserem Leben nichts zu tun hat, weil wehe, der versucht mir in meine Erziehung reinzusprechen, in meinen Umgang mit Geld, in meinen Umgang mit Sexualität, in meinen Umgang mit meiner Frau, keine Ahnung, und meinen Umgang mit meiner Arbeit. Wehe. Dieser Gott ist dafür da, mir ein bisschen ein spirituelles Gefühl zu geben, um mich gut zu fühlen. Aber ich kriege ein massives Problem damit, wenn er sagt, oder wenn er mir sagt, was geht und was nicht geht. Und ich will dich mal herausfordern, fragen, würde dein Leben eigentlich anders aussehen, wenn du ohne Gott leben würdest? Außer dass du früh zur Harzfabrik gehst. Toll, alle zwei Wochen Sonntagmorgen. Würde dein Leben wesentlich anders aussehen ohne Gott? Oder würdest du alles ganz genauso machen, nur halt ohne Herzfabrik oder irgendeine andere Kirche? Gut. Ist die Frage, ist das Gottes Anspruch an dein Leben, dass du in die Kirche gehst? Nee. Gott verlangt viel mehr, als du bereit bist zu geben. Von diesem Josef verlangt er viel mehr, als er jemals bereit war zu leben. Josef hat sich sein Leben garantiert ganz anders vorgestellt. Kann ich euch garantieren. Und auf der anderen Seite baust du dir an Gott, ja, nicht so ein Kuschelgott, aber vielleicht baut sich der andere so ein Gott, dem es auf meine Leistung ankommt, auf meine Performance, auf das, was ich tue, und deshalb mache ich viel für ihn und deshalb bringe ich mich ein und investiere mich, und wenn ich irgendwie Kritik bekomme, dann liege ich am Boden und bin kaputt und zerstört. Vielleicht ist es ja dein Gottesbild, vielleicht baust du dir so einen Gott, bei dem du was mit deinen Händen schaffen kannst, bei dem du dir was verdienen kannst. Ein Gott zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Konditionen, den du bestimmen kannst, den du einen Namen geben kannst, der schön in deine Pappschachtel passt. Da machst du zu von Montag bis Freitag und am Wochenende holst du ihn wieder raus. Wir stehen alle in der Gefahr, und ich, ihr Lieben, ich stehe in der Gefahr, wenn es um mein Geld geht, oh, ich kann euch sagen, da stehe ich in der Gefahr, diesen Gott in meine Schublade zu packen, wenn es um meine Sicherheiten geht. Und wenn ich nicht weiß, was nächstes Jahr kommt. Und da stehe ich gerade an dem Punkt, wo ich überlege, was mache ich nächstes Jahr beruflich? Und ich kann euch sagen, ich würde gern selber bestimmen, wo mein Leben hingeht. Ich habe ein Problem mit diesem Gott, den ich nicht zu meinen Bedürfnissen und zu meinen Konditionen kriege. Und dieser Engel macht Josef klar: Josef, mit deinen 20 Jahren, dein Leben wird nicht so funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast. Sondern, wisst ihr, nicht Josef bestimmt die Agenda von Jesus, sondern Jesus bestimmt die Agenda von Josef. Und das ist das Verrückte. Wisst ihr, wie groß? Ich habe euch mal eine Figur mitgebracht, ein Bild hier vorne. Das ist ein Embryo in der 12. Schwangerschaftswoche. 3 Monate. Vielleicht ist Jesus gerade so groß, als Josef von ihm erfährt. Und dieses kleine Ding verändert sein Leben radikal. Es lässt keinen Stein auf den anderen in seinem Leben. Und er hat die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden. Und weil Josef Gott mehr liebt und weil sein Herz auf diesen Gott ausgerichtet ist, entscheidet er sich für ihn. Und die große Frage, und das dieser Typ ist mir ein Riesenvorbild, und ich habe keine Ahnung, ob ich jemals so sein werde wie dieser Josef. Aber der Punkt ist, darum geht es auch nicht. Sonst gibt jemand in der Story, der viel größer ist als dieser Josef. Und wisst ihr, die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ist, wie bekommen wir denn so ein Herz wie dieser Josef? Wie bekommen wir ein Herz? Wie bekommen wir eine Orientierung in unserem Leben, die uns erlaubt, solche verrückten Entscheidungen zu treffen, die uns erlaubt, mehr zu geben, als wir vielleicht unter Christsein uns jemals vorgestellt hätten, aber die uns am Ende erlaubt, viel mehr zu bekommen, als wir es jemals erhofft haben? Wie bekommen wir so ein Herz wie dieser Josef? Und so ein Herz bekommen wir nur über den, um den es in dieser Story eigentlich geht, nämlich von Jesus. Und das ist mein dritter Punkt: Jesus ist der größere Josef. Josef gibt viel auf. Aber wisst ihr, dieses Kind, und wenn ich das angucke, ey, ich weiß auch nicht so richtig. Damit habe ich echt ein Problem, weil dieses Kind, von dem sagt die Bibel, dass es Gott ist. Und das ist ein Gott, von dem wir als Christen glauben, dass er die Welt gemacht hat. Und dass wir glauben, dass Jesus dabei war, als diese Welt entstanden ist. Dass dieser Gott sich auf diese Größe reduzieren lässt. Um dir all das zu geben, was du sehnsüchtig in deiner Selbstbestimmung und in deinem Ruf und deiner Anerkennung suchst. Das ist der Weg, den Gott geht. Das ist der Weg, den Gott geht. Das ist verrückt. Ein paar Monate später wird Jesus, der Sohn Gottes, in einem kalten Stall geboren. Ich sag's mal, ich bin ziemlich rabiat, also mit einem abgefuckten Stall. Abgehalftert, da zieht's durch. Und vielleicht nimmt dieser 19-jährige Josef oder 20-jährige noch so ein bisschen sein Hemdärmel und wischt nochmal die Scheiße aus der Krippe raus. Und dann kommt dieses Kind, was keiner wollte, was niemand auf den Schirm hatte. Und wisst ihr, wen es interessiert? Die ganze Welt und alles dabei ein Scheiß. Interessiert niemanden. Josef und Maria sind allein, als dieses Kind kommt. Und keine Sau interessiert sich dafür. Und von dem Kind, was damals außerehelich geboren wurde, von zwei Teenagern, die arm sind, das wissen wir, dass die beiden nichts hatten, dass die arme Schweine waren, außerehelich geboren, in so einer Kultur, später Flüchtlinge, von so einem Kind. Sorry, von dem erwartest du nichts. Von dem erwartest du nichts. Was hat dir das zu bringen? Und das ist das Verrückte, und das ist das Anstößige an dem, was wir glauben. Wenn wir glauben es als Kirche, dass dieses Kind, und das ist vielleicht das Anstößigste in dem Glauben, dieses ganze Thema heute überhaupt, dass dieses Kind unser Leben verändert. Dass dieser Jesus viel kleiner macht, als sich der Josef, viel mehr aufgibt, als der Josef jemals aufgegeben hat in seinem Leben. Wisst ihr, Josef hat seinen guten Ruf aufgegeben, ja. Aber dieser Jesus, der da geboren wird, der so alt ist wie unser Gitarrist Daniel, bis 33, oder? Fast. Noch jünger.
Alter, schade. Sorry.
Aber fast 33 ist der Daniel. Und dieser Jesus hängt, als er 33 ist, an einem Kreuz. Komplett ruiniert. Und über seinem Kopf wird ein Schild angebracht. Und da steht König der Juden. Und es ist spaßig gemeint. Da machen sich die Römer und die Juden noch drüber lustig. Der Gott der Welt hängt an einem Kreuz und es steht über seinem Kopf König der Juden, und selbst dieser Titel ist noch geheuchelt. Es ist, er hat keinen Namen mehr. Versteht ihr? Der Ruf von Jesus ist dahin. Jesus löst sich quasi auf, er verreckt. Dass das, was Josef macht, nichts dagegen. Und Josef gibt seine Selbstbestimmung auf, das war der zweite Punkt. Und Jesus gibt am Kreuz seine Beziehung zu seinem Papa auf. Zu dem, von dem er alles bekommt. Und er schreit an diesem Kreuz, als alle unter ihm stehen und noch so ein bisschen über ihn feixen, schreit er am Kreuz, Vater, Vater, zu seinem Papa im Himmel, Vater, Vater, vergib ihnen, vergib mir, dir. Vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sorry, ich glaube, wir wissen manchmal nicht, was wir tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das, was Jesus gibt. Alles. Er wird nicht nur klein, sondern selbst dieses Leben, was so unter seiner Würde ist, beendet er auf einer Weise, die noch mehr unter seiner Würde ist. Um dir Würde und Bedeutung und Relevanz in deinem Leben zu geben. Und wisst ihr, was dein Auftrag ist? Und das kommt in dieser Story raus. Und das macht Jesus am Kreuz. Josef, der Engel sagt zu Josef, nennt dieses Kind Jesus. Und Jesus heißt, Gott rettet. Gott rettet, das ist sein Auftrag. Und das tut er. Er rettet mich von diesem und dich von diesem. Und er will das, die von diesem Zwang mich selber definieren müssen, selber bestimmen zu müssen, wie mein Leben läuft. Mich von dem Ruf und der Anerkennung anderer abhängig zu machen. Er will mich davon freimachen. Und er will mir einen Ruf geben und eine Bedeutung und eine Relevanz geben in meinem Leben, die ich mir niemals selber nehmen könnte, die mir meine Frau nicht geben kann, meine Familie nicht, mein Job nicht. Niemand. Das will er mir geben. Und dieser Ruf ist und diese Bedeutung und Relevanz in meinem Leben ist, sein Sohn zu sein. Sein Kind zu sein. Gott will mein Papa sein und das macht er möglich, indem er seinen Sohn an dieses Kreuz hängt. Und das klingt verrückt, aber dieses Baby ist deine einzige Chance. Zu einem Leben, was dich rausreißt aus dem Zwang und dem Problem deiner Selbstbestimmung. Du kannst dir selber nicht sagen, wer du bist. Dieses Baby ist deine und meine einzige Chance. Immer wieder, jeden Tag neu. Jesus will nicht, und das ist ein Satz, den ich wünsche, dass du den mitnimmst. Jesus will nicht, dass du ihm sagst, wer er in deinem Leben zu sein hat. Sondern er will dir sagen, wer du in seinen Augen bist. Jesus will nicht, dass du ihm sagst, wer er in deinem Leben zu sein hat. Er will dir sagen, wer du in seinen Augen bist. Und wisst ihr, wer du in seinen Augen bist? Weißt du, wer du in seinen Augen bist? Du bist ihm so wertvoll, dass er ein Baby wird. Du bist ihm so wertvoll, dass er klein wird. Und du bist ihm so wertvoll, dass er alles aufgibt, was er hat, damit er dich gewinnt. Er will dich gewinnen. Und er will nicht in diese Schachtel passen, in die du ihn steckst. Vielleicht seit Jahren. Sondern er will dich. Er will dein Herz. Und auf dem Weg dahin würde ich das vielleicht mehr kosten, als du jemals bereit warst zu geben. Und das merkt dieser Josef sehr deutlich. Aber am Ende ist er der, der das größte Privileg auf dieser Welt hat. Oder eines der größten Privilegien mit, nicht das größte. Er darf Gottes Sohn erziehen, großwachsen sehen. Wie verrückt ist denn das bitte? Es kostet ihn viel mehr, als er jemals bereit war zu geben. Und gleichzeitig bekommt er viel mehr, als er sich jemals erhofft hat. Das ist diese Spannung, ihr Lieben, die Weihnachten in unser Leben bringt. Und das ist die Spannung, mit der wir uns jetzt noch im nächsten Gottesdienst beschäftigen. Und ich möchte euch jetzt noch eine Zeit geben, weil wir eine Zeit haben, wo du über das, was ich gesagt habe, nachdenken darfst. Und wir nennen das dein nächster Schritt DNS. Und wir glauben, dass du das schön hören kannst und mir schön zugehört hast, aber wenn du jetzt rausgehst und das ist so schnell weg, ja. Das Eigentliche passiert in unserem Herzen, das habe ich gerade gesagt. Und das Eigentliche ist das, was du jetzt in deinem Herzen mit Gott irgendwie ausmachst oder mit dir selber ausmachst. Und deshalb machen wir dieses Dein nächster Schritt. Und ich habe dir zwei Fragen mitgebracht oder zwei Punkte, die ich gebracht habe, über die du jetzt einfach mal kurz in der Stille nachdenken darfst. Und diese erste Frage heißt, wessen Lob und Anerkennung suchst du und mach dich das glücklich? Wer klatscht dir zu, versteht ihr das? Und mach dich das wirklich glücklich und gibt dir das Frieden. Und das zweite ist, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Brauchst du dir vielleicht so einen Gott, der gut zu dir passt, zu deinen Bedürfnissen, so wie du dein Leben leben willst, und Gott ist so ein bisschen spirituelles Erlebnis? Würde dein Leben ohne ihn substanziell anders aussehen? Oder wäre es eigentlich das gleiche Leben, nur ohne Kirche? Das ist nicht sein Anspruch, den er an dein Leben hat. Er will dich ganz und er will alles.